herzlich willkommen im Sprachlabor Mikros Dynamis zu einer neuen Sendung. Die heutige Sendung behandelt wieder ein historisches Thema und wir gedenken der Opfer des nationalsozialistischen Regimes. Zunächst einmal hören Sie einen Text des Politikers Roman Herzog. Der vor zwei Wochen verstorbene ehemalige Bundespräsident Roman Herzog hielt seine Rede 1995, also vor 22 Jahren, in Bergen-Belsen, anlässlich der Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag der Befreiung aus den Konzentrationslagern. Den Text Roman Herzogs zitieren wir für Sie in voller Länge. Und danach wollen wir über eine Opfergruppe sprechen, über eine christliche Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft nannte sich Bruderhof. Emmy Barth hat eine kommentierte Dokumentation über eben diese Christen im Bruderhof verfasst. Emmy Barths Buch, die lautet Botschaftsbelagerung, die Geschichte einer christlichen Gemeinschaft im Nationalsozialismus. Das Buch ist im Plug Publishing House erschienen. Am Mikrofon sagt Alexander Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und noch eine Anmerkung, die heutige Sendung hat einen sehr hohen Wortanteil und manche Abschnitte sind etwas kompliziert. Falls Sie die Sendung nachhören möchten, nehmen Sie bitte einfach Kontakt mit uns auf. Hören Sie jetzt den Text der Ansprache von Bundespräsident Roman Herzog in Bergen-Belsen am 27. April 1995. Beginnen will ich mit den Worten, die der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Theodor Heuss, im November 1952 an dieser Stelle gesprochen hat. Er sagte damals: Ich habe, als ich gefragt wurde, ob ich heute ein Wort zu sagen bereit sei, ohne lange Überlegungen mit Ja geantwortet. Denn ein Nein der Ablehnung, der Ausrede, wäre mir als eine Feigheit erschienen, und wir Deutschen sollen, wollen und müssen, will mir scheinen, tapfer zu sein lernen gegenüber der Wahrheit, zumal auf einem Boden, der von den Exzessen menschlicher Feigheit gedüngt und verwüstet wurde. Soweit Theodor Heuss. Auch für mich ist es nicht leicht, an diesem Ort, an diesem Tag und gerade vor Ihnen zu sprechen. Es ist zum ersten schwer, an diesem Ort zu sprechen, der Name Bergen-Belsen steht, zusammen mit vielen anderen Lagernamen, für das schlimmste Verbrechen an der Menschlichkeit, das es bisher gab. Zu der Trauer über die Toten, zum Mitgefühl für die Opfer, kommen für mich Scham und Zorn. Scham und Zorn gegenüber, dass es Deutsche waren, die diese Verbrechen begangen haben und dass das, was geschehen ist, im Lande Lessings, Kants und Goethes geschehen konnte. Es ist schwer, zum Zweiten an diesem Tag zu sprechen. Heute ist der Tag, an dem die Juden weltweit, besonders in Israel, der Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen gedenken, der Yom HaShoah. Wenn wir Deutschen diesen Gedenktag gemeinsam mit den Opfern begehen, dann denken wir an die Worte des Alten Testaments, das Juden und Christen gemeinsam ist. Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr, wir tragen deren Sünden. An diesen Sünden tragen wir Deutschen schwer. Nichts darf verdrängt werden, nichts darf vergessen werden. Wir tragen Verantwortung dafür, dass sich so etwas nie mehr wiederholt. Es ist zum Dritten schwer, vor Ihnen zu sprechen, meine Damen und Herren, die Sie mir jetzt zuhören. Viele von Ihnen waren selbst hier gefangen oder sind Kinder oder Angehörige von Gefangenen. Auch Befreier sind unter uns, die das schockierende Bild nicht vergessen haben, das sich ihnen damals bot. Wir erinnern uns auch daran, dass die Befreiung des Lagers am 15. April 1945 nicht das Ende der Leiden war. Tausende sind noch gestorben an den Tagen, die auf die Öffnung folgten, an Hungerkrankheit und Entkräftung. Auch viele Ärzte und Schwestern, die in den ersten Wochen geholfen haben, sind durch Seuchen ums Leben gekommen. Die meisten anderen, die überlebten, haben zwar das Lager verlassen, aber das Lager hat sie nicht verlassen. Die Erinnerungen haben sie ihr ganzes Leben begleitet und lassen sie nicht ruhen. Die Albträume der Vergangenheit sind für sie ständige Begleiter bis in die Gegenwart. Auch das dürfen wir heute nicht vergessen. Unter den vielen, die an diesem Ort litten und starben, war ein Mädchen, dessen Geschichte viele kennen und dessen Name fast stellvertretend steht für alle, die der Barbarei zum Opfer gefallen sind. Anne Frank. Am 11. April 1944 schrieb sie in ihr Tagebuch: Einmal wird dieser schreckliche Krieg noch vorbeigehen. Einmal werden wir doch wieder Menschen und nicht nur Juden sein. An diesem einen Satz wird deutlich, was die Wurzel der Barbarei war. Selektion. Selektion. Das war nicht nur ein Schreckenswort in den Lagern, es war das Prinzip des Nationalsozialismus selbst.
Die Menschen verloren das Antlitz des Menschen, sie wurden nach Merkmalen eingeteilt, sie wurden aussortiert. Statt nicht nur Juden hätte Anne Frank auch schreiben können, nicht nur Sinti und Roma, nicht nur Russen, nicht nur Christen, nicht nur Gewerkschafter, nicht nur Sozialisten, nicht nur Behinderte, nicht nur diese oder jene andere Minderheit. Unsere Verantwortung ist, solche Selektionen nie mehr zuzulassen. Nie mehr zuzulassen, dass Menschsein abhängig gemacht wird von Rasse oder Herkunft, von Überzeugung oder Glauben, von Gesundheit oder Leistungsfähigkeit. Nie mehr zuzulassen, dass unterschieden wird zwischen lebenswertem und nicht lebenswertem Leben. Die Lehre von Bergen-Belsen heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Der Völkermord, den das nationalsozialistische Regime beging, war in seiner technischen und bürokratischen Perfektion so einzigartig und beispiellos, dass man glauben könnte, er könne sich nicht wiederholen. Aber, meine Damen und Herren, das wäre ein gefährlicher Trugschluss. Es ist natürlich wahr, die Geschichte wiederholt sich nicht, aber es kann neue Formen von Ausschluss und Gleichschaltung, von Selektion und Totalitarismus geben. Formen, die wir heute vielleicht noch nicht einmal ahnen. Also müssen wir wachsam bleiben, dazu müssen wir uns erinnern. Nur wer sich erinnert, kann Gefahren für die Zukunft bannen. Ich bin nicht sicher, ob wir die rechten Formen des Erinnerns für die Zukunft schon gefunden haben. Immerhin stehen wir an einer Schwelle von größter Bedeutung. Die Generation der Zeitzeugen geht zu Ende und es beginnt das Leben einer Generation, die in der Gefahr ist, die Erfahrungen, für die Bergen-Belsen steht, nur noch als Geschichte zu betrachten. Jetzt kommt alles darauf an, über die Vergangenheit so zu sprechen, sie so zu vermitteln und an sie so zu erinnern, dass die Jungen die Verantwortung gegen jede Wiederholung aufzutreten als ihre eigene Verantwortung empfinden. Das ist eine ganz entscheidende Aufgabe unserer Generation. Ihr hat sich alles unterzuordnen, was in diesem Zusammenhang auch in diesen Wochen gedacht und geplant wird. Noch einmal zusammengefasst, der Ablauf von 50 Jahren seit dem Ende des NS-Regimes kann nicht Ende des Erinnerns heißen. Was wir jetzt aber brauchen, ist eine Form des Gedenkens, die zuverlässig in die Zukunft wirkt. Vor allem geht es darum, eine dauerhafte Form zu finden. Das ist wichtiger als schnelle Entscheidungen. Wir sollten uns die Zeit nehmen, die notwendig ist, aber allerdings auch nicht mehr, um einen breiten gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Denn wir brauchen eine lebendige Form der Erinnerung. Sie muss Trauer über Leid und Verlust zum Ausdruck bringen, aber sie muss auch zur steten Wachsamkeit, zum Kampf gegen Wiederholungen ermutigen. Sie muss Gefahren für die Zukunft bannen. Für mich ist alles richtig, was unseren Kindern und Kindeskindern die Verantwortung für Demokratie, für die Freiheit und Menschenwürde in die Herzen gräbt. Und für mich ist alles falsch, was am Ende nur in momentanen Alibi-Effekten versandet. Und das sind wir nicht nur den NS-Opfern und nicht nur den möglichen Opfern neuer Diktaturen schuldig, sondern wir sind es auch unseren Kindern selbst schuldig. Die Geschichte des Versagens begann ja nicht erst nach der Machtergreifung von 1933, sie begann schon lange vorher. In nationalistischer Überheblichkeit, in der Zögerlichkeit, mit der die Demokratie von Weimar einerseits gehandhabt und andererseits verteidigt wurde, in Witzen und Karikaturen, in einem wahnsinnigen Machtkalkül, das sich einbildete, Hitler gleichzeitig benutzen und bändigen zu können. Auch unsere Kinder müssen es lernen, Totalitarismus und Menschenverachtung bekämpft man nicht, wenn sie schon die Macht ergriffen haben. Man muss sie schon bekämpfen, wenn sie zum ersten Mal und vielleicht noch ganz zaghaft das Haupt erheben. Nach der Machtergreifung von 1933 war für den Einzelnen gegen den Nationalsozialismus nicht mehr allzu viel auszurichten. Nun lag das Versagen vor allem im Wegschauen. Wer Augen hatte, konnte zwar sehen, aber das war gefährlich und vor allem es war unbequem. Man sah weg, als jüdischen Ärzten und Rechtsanwälten die Zulassung entlassen wurde. Man wechselte eben zu anderen. Man sah weg, als jüdischen Geschäftsleuten ihr Gewerbe weggenommen wurde. Es gab ja Interessenten, die es erwerben wollten. Man sah weg, als Juden der Zugang zu Restaurants und Cafés, zu Bibliotheken und Parks durch Verbotsschilder verwehrt wurde. Und man sah weg, als Nachbarn abgeholt wurden und fragte nicht, warum sie nicht wiederkamen. Auch das ist die Lektion von Bergen-Belsen. Man ist nicht nur verantwortlich für das, was man tut, sondern auch für das, was man geschehen lässt. Wer es zulässt, dass anderen die Freiheit geraubt wird, der verliert am Ende die eigene Freiheit. Wer es zulässt, dass anderen die Würde genommen wird, der verliert am Ende die eigene Würde. Gewiss nicht alle haben weggesehen. Es gab den Widerstand Dietrich Bonhoeffers, der Geschwister Scholl, des 20. Juli. In Bergen-Belsen büßten Rudolf Künzermeier und Heinrich Jasper ihre Opposition gegen die Nazi-Diktatur. Es gab auch Menschen, die im Alltag ihren Anstand bewahrten. Es gab den Wissenschaftler, der seine Freundschaft zum plötzlich geächteten Kollegen eben nicht auf staatlichen Befehl aufgab. Es gab die Familie, die es sich nicht nehmen ließ, ihre jüdischen Freunde zu Hause zu besuchen. Es gab die Hausfrau, die des Berufs beraubte Nachbarn mit Lebensmitteln versorgte. Und es gab Menschen, die, obwohl es mit höchstem Risiko verbunden war, Juden aufnahmen und versteckten. Sie waren Helden, aber sie waren wenige. Und sie allein konnten das Unheil nicht abwenden. Bergen-Belsen ist nicht nur Vergangenheit. Jörg Semprum hat es uns erklärt, indem er sagte, die Geschichte ist frisch, der Tod steht noch in Präsenz. Wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, müssen wir erkennen, dass die Gefahr des Totalitarismus immer noch in Präsenz steht und nicht nur in Deutschland, sondern der ganzen Welt und dass sie uns auch im Futur wieder begegnen kann. Unsere Verantwortung ist es, dieses Wissen weiterzugeben. Wir sind dankbar, dass wir noch einmal die Chance bekommen haben, zusammen mit unseren europäischen Nachbarn eine gemeinsame friedliche Zukunft zu gestalten. Deutschland wird alles daran setzen, dass es nationalistischer Engstirnigkeit, Überheblichkeit und Intoleranz nie mehr gelingt, den Frieden zu gefährden, wo immer es sei. Am gleichen 11. April 1944 schrieb Anne Frank in ihr Tagebuch, sie rechne bereits mit der Möglichkeit des Todes. Sie fand den Mut, sie fand die Kraft hinzuzufügen, dass es dann eben ein Opfer für Freiheit, Wahrheit und Recht sein müsse. Das ist ihr Vermächtnis. Nehmen wir es an. Zitat der Ansprache von Bundespräsident Roman Herzog vom 27. April 1995 in Bergen-Belsen. Roman Herzog war Bundespräsident in der Bundesrepublik Deutschland von 1994 bis 1999.
Zeitgeschichte.
Im Dezember 1932 treten die Bewohner des Rhön-Bruderhofes zusammen und feiern den Übergang ins neue Jahr. Die Zeit, in der sie leben, sehen sie als eine äußerst schwierige an. Und mitten in dieser weltweit eskalierenden Krise hatten sie die Überzeugung, Gottes Werk weiterzuführen und dass die Christen einen Auftrag haben und dass sie eine hohe Verantwortung tragen. Hören Sie jetzt den Text von einer Ansprache vom Dezember 1932.
Und nun stehen wir dem gegenüber da, eine ganz unbedeutende Schar von Menschen, so klein und so mangelhaft begabt, dass wir diesem gegenwärtigen Geschehen gegenüber gar nicht in die Waagschale geworfen werden können. Was haben wir gegenüber diesen politischen und geistigen Mächten zu tun? Wir sind weniger als eine Mücke auf dem Elefanten, weniger als ein Sandkorn am Strand, weniger als ein Tropfen in einem Eimer Wasser. Und doch sagt uns der Glaube, das macht nichts. Denn ihr seid ja nicht die, die etwas sagen sollen, die etwas zu tragen haben, die etwas in die Welt zu bringen haben, sondern das, was in euch hineingelegt ist, das muss der ganzen Welt gesagt und gebracht werden. Es braucht euch nicht zu kümmern, ob ihr persönlich und in welchem Grade ihr persönlich gebraucht werdet. Aber den Glauben müsst ihr haben, dass das, was euch gesagt und gegeben wird, der ganzen Welt gesagt und gegeben werden muss. Und deshalb müsst ihr bereit sein zu der neuen Stunde, zu dem neuen Tage, der über die Welt kommen wird. Und deshalb müsst ihr auch bereit sein, in unserem kleinen, geringfügigen Werk das Äußerste zu tun. Ihr müsst sehr tapfer sein. Das fordert die Stunde von euch. Ihr dürft nicht diesen großen Geschehnissen gegenüber zu klein angetroffen werden. Ihr dürft nicht dem großzügigen Plan Gottes gegenüber allzu kleinlich festgestellt werden. Ihr müsst jetzt bereit sein, etwas ganz Außerordentliches zu wagen. Wie kann das geschehen? Wir wissen es nicht. Wir haben keine Geldmittel, Häuser zu bauen, Güter zu kaufen, Menschen einzukleiden, die Ernährungsgrundlage zu verstärken, 40 Menschen mehr oder noch mehr zu ernähren. Und doch sehen wir, dass unsere kleine und unbedeutende Sache aufgesucht wurde und dass nach ihr gefragt wurde. Und dass sicherlich im neuen Jahre viel mehr, tiefer, weitgehender gefragt werden wird. Und was die Hauptsache ist, wir sind von dem Glauben durchdrungen, dass nur eine einzige Antwort möglich ist, die Einheit der Gemeinde, die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, der Geist Gottes in Jesus Christus und seine kommende Herrschaft. Deshalb müssen wir bereit sein, jetzt das Äußerste zu wagen. Wir müssen bauen, wir müssen das Gut vergrößern, wir müssen Verlagsarbeit, Druckereiarbeit und Buchbinderarbeit steigern. Die Liebe verlangt es, dass wir in dieser Weltnot mit allen Kräften einspringen. Dann müssten wir hinausgehen und Propaganda treiben, in welcher wir in öffentlich gesprochenem Wort die Menschen aufrufen, auch durch Buchverlag und Druckerei, durch die Sendbriefe an unsere Freunde und nach Amerika, durch Botschaften an die Regierungen aller Staaten, an die führenden Männer aller Völker. Wir müssten an alle Menschen Nachrichten aussenden, welche sie aufrufen, an dieselbe Arbeit, auf denselben Weg der gemeinsamen Brüderlichkeit zu treten und sich aus all diesem Streit erlösen zu lassen und wieder Menschen zu werden in Gemeinschaft mit dem Geist der Zukunft, welcher der Geist der Gerechtigkeit ist. Das ist nur ein ganz klein wenig, was alles in diesem Jahr 1933 geschehen müsste, wenn wir Glauben haben. Und es wird gerade so weit geschehen, soweit wir Glauben haben werden. Euch geschehe entsprechend eurem Glauben. Ist das aber unsere Gewissheit, dann heißt es, ran ans Werk und alle Mann an Deck. Lasst es uns wagen, es koste, was es wolle.
Am 12. November 1933 ließ das nationalsozialistische Regime seine erste Volksabstimmung abhalten. Die Mitglieder des Bruderhofes hatten damit natürlich ein Problem und wollten zunächst einmal dieser Volksabstimmung fernbleiben. Die Nationalsozialisten wollten an diesem Tag das neue Deutschland proklamieren und sozusagen das tausendjährige Reich ausrufen. Die Mitglieder der Gemeinschaft wussten, dass bei dieser Volksabstimmung die folgende direkte Frage gestellt wird.
Billigst du, deutscher Mann und du, deutsche Frau, die Politik deiner Reichsregierung und bist bereit, sie als Ausdruck deiner eigenen Auffassung und deines eigenen Willens zu erklären und dich feierlich zu ihr zu bekennen?
Die Mitglieder der Gemeinschaft haben nicht einfach nur mit Ja oder Nein geantwortet, sondern haben einen Text verfasst und abgegeben, der auf das Reich Christi hinweist. Wegen dieses Textes oder wegen diesen Aussagen mussten sich später die Mitglieder des Bruderhofes vor der Gestapo, also der Geheimstaatspolizei, rechtfertigen. Sie schrieben folgenden Brief.
Unserer 400-jährigen Überlieferung getreu haben wir uns bei der Volksbefragung und bei der Reichstagswahl der aktiven politischen Betätigung enthalten. Trotzdem aber die Anfrage, die unser Reichskanzler Adolf Hitler an das gesamte Volk und damit auch an uns gerichtet hat, zu beantworten, war uns eine freudig zu erfüllende Pflicht der Liebe und der Ehrerbietung. Nicht in dem Sinne der Beteiligung an der damit angeordneten Abstimmung, sondern vielmehr in dem einer dankbar persönlichen Beantwortung einer an uns gerichteten Frage. Unsere Antwort lautete mit der persönlichen Unterschrift eines jeden unserer wahlberechtigten Bruderschaftler und Novizen. Unterdessen hat die Geheime Staatspolizei zu Kassel alle unsere Niederschriften, auch die der internen Bruderschaftssitzungen, eingesehen, worauf wir zu deren Erläuterung an den Regierungspräsidenten in Kassel und an die Leitung der Geheimen Staatspolizei zu Kassel und an unseren Landrat die in beiliegender Kopie wiedergegebene Denkschrift gerichtet haben. Musik Unsere an den Reichsminister des Inneren gerichtete Bitte geht nun dahin, dass der Reichsminister des Inneren über unser Schicksal entscheiden möchte, ob und unter welchen Bedingungen die den Mennoniten verwandte, 400 Jahre alte hutterische Kirchengemeinschaft im Deutschen Reich ihrem Bekenntnis gemäß leben darf. Wir erlauben uns, dem Reichsminister des Inneren als objektive Kennzeichnung unserer Lebenshaltung ein Gutachten des bekannten Theologieprofessors Karlheim, Tübingen, beizulegen und stehen wie heute durch unsere beiden nach Berlin entsandten Brüder auch weiterhin jederzeit zur persönlichen Verfügung.
Staatspolizeiliche Anordnung. Gemäß § 1 und 4 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutze von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 wird der Verein Neuwerk Bruderhof e.V. Veitsteinbuchkreis Fulda aus staatspolizeilichen Gründen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das gesamte Vereinsvermögen wird beschlagnahmt. Zuwider Handlungen gegen diese Anordnung, insbesondere eine Weiterbetätigung im Sinne des aufgelösten Vereins, sind gemäß § 4 der genannten Verordnung strafbar. Ein Rechtsmittel gegen diese Anordnung ist nicht gegeben. Es wird jedoch überlassen, sich mit der Dienstaufsichtsbeschwerde an das Geheime Staatspolizeiamt in Berlin zu wenden. Kassel, dem 9. April 1937. Geheime Staatspolizei, Staatspolizeistelle für den Regierungsbezirk Kassel, gezeichnet Hermann.
Schien es so, als wenn alle Mächte der Hölle losgelassen wären, um diesen kleinen, bescheidenen Aufbau zu verhindern. Wenn wir in diesem Sinne immer wieder zusammenkommen werden, um in Demut und Niedrigkeit den Heiligen Geist selbst zu empfangen, dann wird dieses bescheidene und geringe Werk dennoch als Anrichten des Heiligen Geistes eine bleibende geschichtliche Bedeutung erhalten und, mehr als das, eine ewige Bedeutung haben. Vorausgesetzt, dass hier keine menschliche Geltung, auch keine Geltung menschlicher Frömmigkeit und Heiligkeit aufkommen darf. Wir leben in überaus gefährlichen Zeiten. Ich hatte in Kassel eine merkwürdige Begegnung mit einem Studentenpfarrer Kunze bei einer Zusammenkunft der Jugendführer, während welcher ich versuchte, mich zu dem völligen Frieden Jesu Christi zu bekennen, ohne die Nazis zu kränken. Dieser Pfarrer hatte Folgendes gesehen und erlebt. Er ist gleich nach der Hitlerherrschaft beurlaubt worden und kämpft jetzt um sein Pfarramt. Als ich ihn nach dem Schicksal der evangelischen Volkskirche in Deutschland fragte, sagte er, die katholische Kirche wird wohl recht behalten, dass die Zeit vorläufig vorüber ist. Eine äußere Existenz ist gut gesichert. Wohl wird auch die evangelische Kirche eine politische Bedeutung haben, denn sie wird ihre Predigt in den Dienst des faschistischen Staates stellen. Wer dem widerstreben wird, wird verschwinden von der Kanzel. Die Folge wird sein, dass das wirkliche Evangelium in der evangelischen Kirche vorläufig aufgegeben wird und dass es jedenfalls nur in der Verborgenheit blühen wird. Die Zeit des Katakomben-Christentums kommt wieder. Ein öffentliches nicht mehr, sondern nur noch ein verborgenes Christentum. Wer den Versuch mache, das Evangelium Christi öffentlich zu vertreten, würde sofort kaltgestellt. Daher erkläre es sich, dass die Mehrheit der evangelischen Pfarrer die äußere Existenz erwählt. Das alles sind die Worte dieses Pfarrers, nicht meine. Er könne uns nur den Rat geben, dass wir in der Stille weiterwirken möchten, an der Wahrheit festhalten in dem verborgenen Katakomben-Christentum, bis eine andere Zeit käme. Er habe die Wahrnehmung, dass besonders unter den Studenten eine gewisse Märtyrersucht ausgebrochen wäre, dass sie unter diesen Umständen den Feinden ihre Brust darbieten und unbedingt ins Konzentrationslager kommen wollen. Davor warne er. Er sei der Überzeugung, dass das nicht Christentum sei, wenn das Märtyrium zu einer Sucht geworden ist. Freilich, die Feigheit vor dem Märtyrium ist noch schlimmer. Aber auch die Märtyrersucht sei nicht die Nachfolge Jesu. In Bezug auf Innenland meinte er, das Buch sei ungefährlich, denn es ist schwer geschrieben und in nationalsozialistischen Kreisen wird nur gelesen, was leicht geschrieben ist. Wir wollten dieses Buch hintragen zu Hitler, zu Göring und zu Goebbels. Die Garantie, dass sie es nicht lesen werden, könne er mir von vornherein geben. Er machte das auch nicht, dass er die Hand zum Hitlergruß hebe. Dann würde er die Dämonie des Ave Caesar so stark empfinden, dass er sich lieber einen Arm abhacken ließe. Eine Dämonie, die direkt vom Teufel sei, eine Kraft der Suggestion, in welcher sich die Menschen ins Heidentum zurücksuggerieren mit rapider Geschwindigkeit. Er habe erlebt, dass dieser Aufmarsch in Nürnberg einen ungeheuerlichen Eindruck gemacht hat. Die Häuser und die Fahnen, 200 Fahnen waren zusammengestellt. Das macht Eindruck. Alle hüben den Arm in die Luft. Ave Caesar, Imperator. Das war die Stimmung. Sei gegrüßt, Kaiser. Die Verfolgung Unschuldiger ist himmelschreiend. Kein evangelischer Pfarrer, der nicht in einem Dorf von Misshandlungen wüsste. Und es ist durchaus sinnlos, dagegen vorzugehen, weil das den Betroffenen nur schaden würde. Noch schlimmer ist die Erstickung der Gerechtigkeit. Es könnte kein Staat gedacht werden, der nicht ein Rechtsstaat sei. Die Regierung hat diesen Charakter aufgegeben, denn sie behauptet öffentlich, dass es kein Menschenrecht gebe, sondern nur eine im Sinne des Vaterlandes erfolgende Rechtsprechung ohne Rücksicht darauf, was vor einem höheren Forum gerecht sei. Die Folge davon wäre, dass das Gefühl für die Gerechtigkeit aufhöre. Das Resultat ist ein Trümmerfeld. Was uns nun in dieser Situation blühen wird, können wir nicht wissen. Wir müssen aufmerksam machen auf das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und wer die Objektivität dieses Reiches Gottes nicht über sein subjektives Ruhebedürfnis und Erlösungsbedürfnis stellen kann, wird sich hier nicht halten können. Was wir auch erleben werden in den großen Kämpfen der Zukunft, wollen wir uns an das eine halten, dass wir trachten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit zuerst und zuletzt. Was auch passieren wird, wir wollen Gott bitten, dass wir den Weg und die Richtung halten. Nichts im eigenen Eifer und nichts in eigener Freiheit tun, sondern alles in Gottes Licht und nach Gottes Weisung, es koste, was es wolle.
Mikros Dynamis.
Eine kleine Kraft.
Die christliche Gemeinschaft, von der dieser Text stammt, musste ins Ausland gehen. Nach und nach wurde das, was die Nazis als bedenklich oder staatsfeindlich hätten konfiszieren können, nach Liechtenstein gebracht.
So haben wir denn fürs Erste in diesem Ländchen Liechtenstein die ersehnte Zufluchtsstätte zunächst etwa für den dritten Teil der unsrigen gefunden. Die beiden Häuser der neuen Haushabe liegen oben auf der Alm, fern von anderen Wohnungen, am Bergabhang über dem Rheintal. Außer der Schule soll Kuhwirtschaft und Milchwirtschaft sowie Handwerk zum Verkaufen betrieben werden. Die Ursache der Neugründung einer zweiten Haushabe liegt einzig und allein in dem politischen Umsturz in Deutschland. Wir wären so gern alle zusammengeblieben, der Abschied hat viel Tränen gekostet. Wir lieben Deutschland und möchten jetzt in der Stunde der Not nicht fehlen. Im Januar 1934 wurde unsere Bruderhofschule in Deutschland durch die Obrigkeit geschlossen und verboten, weil wir Kriegsgegner seien und weil wir in Gütergemeinschaft leben.
die Staatsschule aber, die die Obrigkeit für unsere Kinder einrichten wollte, ist uns um des Gewissens willen für unsere Kinder unmöglich. Der deutsche Gruß, der Hitlergruß, der überall täglich mit gehobener Hand geübt, so verstanden werden kann, dass von Adolf Hitler, dem Reichskanzler Deutschlands, das Heil kommt oder dass ihm eine fast göttliche Verehrung erwiesen wird, wird von allen Schülern der Staatsschule verlangt. Wir aber tun diesen Götzengruß niemals. Das Horst-Wessel-Lied, welches den blutigen Straßenkampf verherrlicht, wird wieder und wieder in den Schulen gesungen. Wir aber singen es nicht. Die gesamte deutsche Jugend wird in der sogenannten Hitlerjugend und in den sogenannten Sturmabteilungen SA zur kriegerischen Haltung und zu kriegerischem Sport erzogen. Wir überreichen dazu keinen kleinen Finger. Auch der gesamte Geschichtsunterricht der jetzigen deutschen Schulen geht auf die heidnische und götzenhafte Verehrung des deutschen Stammesblutes und auf die Hochschätzung seiner kriegerischen Leistungen aus. Damit sollen unsere Kinder keine Gemeinschaft haben. Deshalb können wir die Benutzung dieser obrigkeitlichen Schule auf keinem Weg mit unserem Gewissen vereinbaren. Schließlich stehen unsere Jugendlichen in ernster Gefahr, weil sie keine kriegerische Ausbildung mitmachen können oder wollen. Es ist zu befürchten, dass sie in ein böses Gefängnis geworfen werden, denn sie verweigern es, die Kleider und Uniformen der ganzen und halben Kriegsleute anzuziehen, ihre kriegerischen Lieder zu singen und ihre sportlichen Vorübungen und Gewehrübungen mitzumachen. Heute schon wird in Deutschland jeder Schüler der höheren Grade und Universitäten zu diesen Betätigungen kriegerischen Geistes genötigt, und es hat das Ansehen, dass bald alle jungen Männer des Deutschen Reiches dazu gezwungen werden sollen. Es ist also möglich, dass wir, Diener am Wort und unsere jungen Männer eines Tages ins Gefängnis gebracht werden, wie es uns bereits angedroht worden ist.
Brüder, die über uns gekommene Not und Trübsal ist schwer. Vergesst es keinen Tag und keine Nacht, dass eure Brüder und Schwestern mit hilflosen Kindern um eures und ihres Glaubens willen auf die Berge geflohen sind, und dass sie dort noch ohne rechte Arbeit und fast ohne Hoffnung auf Nahrung sind und auf eure Liebe warten. In so gefährlichen Zeiten sollte niemand sagen, die reicheren Gemeinden sollen es tun, unsere Gemeinde ist zu arm, oder wir wollen warten, bis wir hören, was die anderen Gemeinden tun werden. So dachte die arme Witwe nicht, sondern sie gab alles, was sie hatte. Sie wartete nicht lange, sondern sie gab. Und so gab sie nach dem Wort Jesu Christi mehr als die anderen, die reicher waren. Verzeiht mir die offene Anrede. Das herzliche Erbarmen mit den armen Kindern und ihren treuen Eltern leitet mich. Die Ehre Gottes, der Name Jesu Christi und die Liebe zu euch treibt mich, euch alle so ernstlich anzureden. Helft, 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 ehe es zu spät ist. Helft wie die Witwe mit eurem letzten Cent. Ihr tut es an Christus, was ihr an unseren Kindern tut. Das Licht der Wahrheit, das Gott unseren Gemeinden anvertraut hat, darf nicht verlöscht werden.
So, das war's jetzt bei Mikros Dynamis. Wir sind mit dem Programm für heute durch. Wir hoffen auf ein Wiederhören bei der nächsten Sendung von Mikros Dynamis. Alexander Schmidt sagt Danke fürs Zuhören und Ihnen wünsche ich alles herzlich Gute.